gedacht erinnern, als wir 95 ankamen. Karin, da ist sie. Ah, ich habe sie nicht gesehen. Karin auch, ja. 95er Generation. Als wir 95 hier nach Korntal kamen, nach Hirschlanden, gab es euch. Gut, jetzt sind es 23 Jahre später, ne? Einiges ist passiert. Henry war damals ein Mathestudent. Inzwischen ist er fertig und hat auch einen guten Beruf. Wir haben damals hier unseren theologischen Abschluss gemacht und sind dann 99 nach Argentinien gegangen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer von uns denn jetzt wohl mehr Ansehen bei Gott hat? Einer, der nur Mathe studiert hat? Nur, also nicht falsch verstehen, ich habe das auch mit Henry vorher gesagt, dass ich ein bisschen über ihn reden werde. Oder jemand, der Theologie studiert hat und ein anderes Land geht, viel aufgibt. Wer bekommt mehr Lohn anschließend? Oder wer ist höher angesehen bei Gott? Habt ihr schon mal so gedacht? Wahrscheinlich nicht laut, aber so leise vor euch. Ich denke manchmal schon so. Und möchte einen Bibeltext mit uns heute angucken, der mich da korrigiert hat, dass so ein Denken eigentlich verkehrt ist. Ja? Also es ist nicht maßgebend, wer mehr Zeit im Reich Gottes investiert hat oder nicht, sondern ein anderer Faktor, den wir heute sehen werden, der ist maßgebend. Bevor wir zu diesem Bibeltext kommen, es ist ein Gleichnis, möchte ich euch die Vorgeschichte erzählen. Das fängt an mit Matthäus 19, Vers 16. Da geht es um den reichen Jüngling. Der ist wahrscheinlich allen von euch bekannt. Der kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also eine sehr wichtige Frage, die er ihm stellt. Was muss ich tun? Ich möchte das ewige Leben haben. Also was muss ich Gutes tun? Jesus antwortet ihm dann darauf, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst die Gebote halten. Und dann nennt er ihm einige Gebote. Der Jüngling antwortet dann, der junge Mann, ja, die habe ich alle gehalten. Aber ich merke, das ist irgendwie nicht alles, mir fehlt was. Was fehlt mir noch, fragt er ihn dann. Und dann sagt Jesus zu ihm, in Vers, das ist so dunkel hier, aber ja, Vers 21, wenn du vollkommen sein willst, also wenn du das ewige Leben haben möchtest, dann fehlt dir eine Sache, das stimmt. Ich möchte dein Herz haben. Und er drückt das dann hier so aus, verkaufe, was du hast und komm und folge mir nach. Weil das bei dem reichen Jüngling, das war das, woran sein Herz hing. Bei uns ist vielleicht etwas anderes. Unser Herz hängt vielleicht an unserem Beruf oder an unserem Haus oder was auch immer. Die Reaktion ist dann, der reiche Jüngling geht traurig davon, denn er hatte viele Güter, steht hier. Und die Reaktion von Jesus ist dann, dass er zu seinen Jüngern sagt, es ist schwer, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Es ist leichter, dass ein Esel durch ein Nadelöhr geht, Kamel, glaube ich, ne? Kamel, ja genau. Ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und dann sind die Jünger ganz entsetzt und sagen, ja, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Vers 25, Vers 26, Jesus sagt dann zu ihnen, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das ist die Vorgeschichte. Und dann die Jünger, die dazugehört haben, Petrus, Matthäus und wer da alles dabei war, dann auf einmal springt der Petrus raus aus der Reihe und sagt, hey, wir haben das gemacht. Ich habe mein Fischerboot verkauft, ich habe meine Fischernetze verkauft, meine Schwiegermutter und andere Sachen. Und er fragt dann, was kriege ich dafür? Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Also er stellt genau diese Frage, was kriege ich dafür? Ich habe das ja alles jetzt erfüllt, was du jetzt diesem Jüngling gerade gesagt hast. Was bekommen wir? Ist das eine geistliche oder ungeistliche Frage von Petrus? Was würde man heute sagen? Ja, wie kann man so eine Frage stellen, oder? Der ist schon 2 oder 3 Jahre mit Jesus unterwegs und jetzt stellt er so eine Frage. Was kriege ich dafür, dass ich dir nachfolge? Die Antwort aber von Jesus ist recht sachlich. Jesus sagt, Vers 28, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt oder bei der Neuschöpfung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Also erstens, ihr werdet mit mir zusammen Richter sein. Zweite Antwort, 29. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben. Also die zweite Antwort ist, es gibt eine Belohnung, hundertfach und das ewige Leben sowieso. Aber sagt er dann, damit er mich nicht falsch versteht hier, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und da sehe ich so die Fragezeichen in Petrus' Augen und sage, ja, das kapiere ich jetzt nicht. Was soll dieser letzte Satz? Dass viele Erste die Letzte sein werden und Letzte die Ersten sein werden. Wenn das jetzt hier aufhören würde, würde ich es auch nicht kapieren, was Jesus damit sagen will. Jesus erklärt das dann an einem Gleichnis. Im nächsten Kapitel, das fängt mit einem Denn an, da wird also jetzt erklärt, was er mit diesem letzten Satz gemeint hat. Dass viele Erste die Letzte sein werden und Letzte Erste sein werden. Ein Gleichnis ist etwas, was für den damaligen Alltag normal war. Eine Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, die aber durchaus normal ist für den damaligen Alltag, die aber nicht wirklich geschehen ist. Er hat das als Beispiel erklärt, so wie man heute etwas aus unserer politischen Geschichte oder so nimmt und das als Beispiel benutzt. Also ein Gleichnis ist nicht in allen Punkten wichtig, sondern ist nur in einem Punkt wichtig, dass es eine Antwort auf diesen Anlass gibt, auf die letzte Frage. Dieses Gleichnis wird jetzt beantworten, was heißt es, dass die Ersten die Letzten sein werden und die Letzten die Ersten sein werden. Das ist der Hauptpunkt, was dieses Gleichnis jetzt erklären möchte. Kann man mir soweit folgen? Oder gibt es eine Frage bis hier? Noch nicht? Okay, dann fangen wir mal an mit dem Gleichnis. Ein bekanntes Gleichnis, da gibt es einen Weinbergbesitzer, der geht also früh am Morgen zum Marktplatz, um Arbeiter einzustellen. Er fängt um 6 Uhr morgens an, stellt Leute ein. Er sagt zu ihnen, ihr bekommt einen Silbergroschen oder einen Denar. Nachher, wenn die Arbeit vorbei ist, dann geht er nochmal um 9 Uhr hin. Dann geht er um 12 Uhr hin, dann um 15 Uhr und dann noch einmal um 17 Uhr und stellt Arbeiter für seinen Weinberg ein. Alle gehen hin, arbeiten und dann kommt es irgendwann zur Lohnauszahlung. Also was kriege ich dafür? Petrus' Frage. Jetzt kommt der Lohn. Ich lese das Gleichnis mal kurz, aber es ist euch ja sicherlich allen bekannt. Da heißt es dann, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Und um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach, geht hin in meinen Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Also eine ganz bekannte Geschichte. Und jetzt, wo es zur Lohnauszahlung kommt, jetzt kommt die erste Unregelmäßigkeit. Die Ersten, die den Lohn bekommen, sind halt die Letzten. So wie auch Jesus gesagt hat zu Petrus, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Jetzt fängt er an, das zu erklären. Und diese Letzten, die also eine Stunde gearbeitet haben, das steht in Vers 12, da steht, und diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Also diese Letzten, die haben ungefähr eine Stunde gearbeitet. Arbeitsbeginn war bei Sonnenaufgang, 6 Uhr ungefähr. Arbeitsende war, wenn man die ersten Sterne sehen konnte, ungefähr 6 Uhr abends. Der Weg zum Arbeitsplatz, also vom Marktplatz zum Weinberg, war bereits Arbeitszeit, die bezahlt wurde. Also diese Letzten haben vielleicht nur eine halbe Stunde gearbeitet. Und die kriegen jetzt, sagen wir mal, normaler Tageslohn, 100 Euro oder so, ungefähr, für eine halbe Stunde Arbeit. Nicht schlecht, oder? Gönnen wir ihnen. Aber jetzt kommen die anderen, die 12 Stunden gearbeitet haben. Also was geht jetzt in ihrem Kopf vor? Na gut, 12 mal 100. Jetzt steht mir ja nicht 1200 zu, wenn das so ist hier, ja? oder nicht? Wenn ich jetzt den ganzen Tag bei Bosch arbeiten würde und der Samuel kommt nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und kriegt das Gleiche oder der kriegt einen ganzen Tageslohn, dann würde ich ja denken, ja okay, dann müsste ich ja nicht jetzt das 8- oder 12-fache bekommen. Beim 8-Stunden-Tag das 8-fache, ja? Denken wir nicht so als Menschen oder auch in der Gemeinde denken wir doch so, oder nicht? Einer, der sehr viel in der Gemeinde mitarbeitet, der müsste doch eigentlich mehr bekommen, als einer, der nur eine Stunde mitarbeitet. Ich lese jetzt mal weiter. Zwar war ich in Vers 10, 11 habe ich noch nicht gelesen. Als sie den empfingen, also nee, 10 fehlt noch. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder einen, seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn, also waren unzufrieden, ne? Und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze ertragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du mich böse an, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Also auch dieses Gleichnis hört auf mit den Worten, mit denen Kapitel 19 aufhörte, nur diesmal umgekehrt, dass diesmal die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten sein werden. Eine Sache, die ich vergessen habe zu erklären, ist diese Frage von Petrus, was kriege ich dafür, dass ich jetzt alles verlassen habe? Diese Frage hat natürlich einen kulturellen Hintergrund von damals. Damals wurde in den Synagogen gelehrt, dass wenn man die Gebote Gottes hält, dann hat man einen Rechtsanspruch darauf, dass Gott dich dafür belohnt. Also Gebote einhalten war verbunden mit einem Rechtsanspruch, dafür habe ich was verdient. Und von diesem Denken kommen natürlich auch die Jünger Jesu her, das war ja ihre Kultur. Und deshalb diese Frage, also wir haben alles verlassen. Also was gibt es dafür? Wie viel springt am Ende dabei heraus? Und Jesus sagt deshalb auch nicht, wie kannst du nur so eine dumme Frage stellen, sondern das war die damalige Kultur. Er geht darauf ein und sagt ihm, du gibst was dafür, ihr werdet mit mir zusammen richten, 100-fach werdet ihr belohnt werden und es gibt das ewige Leben. Also er macht ihn jetzt hier nicht nieder und sagt, also die Frage ist völlig daneben. Aber er sagt dann zum Schluss, Petrus, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Und damit hört er auch auf, nachdem er das Gleichnis erklärt hat. So, sagt er, werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. So, dieses So, worauf bezieht sich dieses So? So werden die Letzten die Ersten sein. Müssen wir nochmal Vers 15 lesen. Und Vers 14, Vers 14, 15. Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du mich böse an, weil ich so gütig bin? So, wenn du mir mit dieser Einstellung dienst, dann werden die Letzten, die überhaupt nicht nach dem Geld gefragt haben in diesem Gleichnis, sondern einfach froh waren, dass sie Arbeit haben, dann werden die die Ersten sein. Und die Ersten, so einer wie du, der alles verlassen hat und der meint, er kriegt was dafür, wenn mir mit dieser Einstellung dient, der wird der Letzte sein. Also Petrus beantwortet ihm diese Frage hier. Und Jesus. Und was Jesus ihm hier ankreidet ist, was ist deine Motivation? Warum dienst du mir? Dienst du mir, weil du es so in deiner Kultur gelernt hast, wenn ich Gott diene, habe ich einen Rechtsanspruch darauf, dass er mir etwas gibt? Oder dienst du mir, so wie wir es im Neuen Testament sehen, einfach aus Dankbarkeit? Ist das bis hierher klar, soweit? Dann hat diese beiden Texte haben zwei Anwendungsfragen für uns zum Schluss. Und zwar geht es darum, die erste Frage ist, mit welcher Motivation diene ich Jesus? Tue ich das hier in der Gemeinde, um dadurch Credit Points, Pluspunkte zu sammeln bei Gott? Je mehr ich in der Gemeinde mitarbeite, desto mehr Punkte habe ich später im Himmel und desto besser stehe ich da. Ist das meine Motivation? Oder diene ich Jesus einfach aus Dankbarkeit, weil er sein Leben für mich gegeben hat, weil er alles eigentlich für mich getan hat und was ich jetzt hier für ihn mache, ist einfach aus Dankbarkeit. Was ist meine Motivation zum Beispiel, wenn es darum geht, den Zehnten zu geben? Warum tue ich das? Oder warum gebe ich den Fünften vielleicht sogar oder den Achten Teil oder vielleicht nur den Zwanzigsten oder was auch immer? Warum tue ich das? Ist das der Gedanke, wenn ich etwas gebe, dann gibt es mehr Punkte bei Gott, ist er mit mir zufrieden, dann segnet er mich? Ich denke, Gott tut das, Gott segnet uns, ja. Aber was ist meine Motivation? Oder tue ich es einfach aus Dankbarkeit heraus? Also es ist nicht wichtig eigentlich, wie viel ich gebe, sondern dieses Gleichnis fragt uns, warum machst du das? Was ist deine Motivation? Kann man das nachvollziehen? Ja? Dann müssen wir eigentlich auch sagen, es ist nicht wichtig, wie häufig ich zur Gemeinde gehe, sondern der Punkt ist, warum mache ich das? Was ist meine Motivation, regelmäßig zur Gemeinde zu gehen? Aus Dankbarkeit Jesus gegenüber? Oder ist meine Motivation, dann kriege ich mehr Pluspunkte? Es ist auch nicht wichtig, wie viel ich in der Bibel lese, sondern die Frage ist, was ist eine Motivation, die Bibel zu lesen? Man kann die Bibel lesen, man kann 3 Kapitel am Tag lesen und denken, dann kriege ich am Ende mehr Punkte. Ja? Oder ich kann die Bibel lesen aus Dankbarkeit und ich möchte Jesus besser kennenlernen und brauchbarer für ihn werden. Was ist meine Motivation in dem, was ich tue? Also geht es mir um Belohnung? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist von dem Jüngling, von dem reichen Menschen. Was ist es, was mich von Jesus trennt? Bei ihm war es der Reichtum. Was ist es, was dich von Jesus fernhält? Das kann vielleicht die Karriere sein. Das können Verwandte sein, dass man die regelmäßig besuchen muss und keine Zeit für die Gemeinde hat. Das kann eigentlich alles Mögliche sein, was dich von Jesus fernhält. In diesem Fall war es sein Geld bei diesem Mann. Deshalb sagt Jesus zu ihm, verkaufe, was du hast und komm und folge mir nach. Die Frage an uns ist, was hält mich von Jesus fern? Was muss ich verkaufen oder loslassen, um Jesus nachzufolgen? Denn die Frage ist ja von dem reichen Jüngling, er möchte das ewige Leben haben. Hast du diesen Schritt schon getan? Also hast du schon das ewige Leben? Und bist du bereit, wenn du es noch nicht hast, das loszulassen, was dich daran hindert, Jesus anzunehmen als deinen Herrn und deinen Retter? Also diese zwei Fragen stellen uns eigentlich diese beiden Texte. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen über dieses Gleichnis. Es geht halt darum, was motiviert dich, Jesus nachzufolgen? Die Frage ist eine berechtigte Frage. Es gibt einen Lohn, das wird auch hier von Jesus positiv beantwortet. Aber die Frage ist, warum machst du das? Also es ist ein Gnadenlohn, der richtet sich nicht nach dem, wie viele Stunden du gearbeitet hast, sondern nach dem, aus welcher Motivation habe ich es getan. Und das finde ich für mich persönlich, oder sollte eigentlich für uns alle, beruhigend sein, mutmachend sein. Es kommt nicht darauf an, ob ich mich schon vor 30 Jahren bekehrt habe und 30 Jahre lang in der Gemeinde mitgearbeitet habe oder erst vor einem Jahr und nur ein Jahr in der Gemeinde mitarbeiten konnte. Darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, was ist meine Motivation? Warum mache ich das? Mache ich es Jesu zur Ehre oder mache ich es meinem Punktekonto zur Ehre? Ja, weil ich Punkte sammeln möchte. Was ist meine Motivation? Ja, da wünsche ich uns, dass wir darüber reflektieren können in dieser Woche. Was motiviert mich eigentlich, mitzuarbeiten in der Gemeinde? Was motiviert mich, den Zehnten zu geben? Was motiviert mich, die Bibel zu lesen? Was motiviert mich zum Morgengebet um 5.30 Uhr? Ist ein Unding eigentlich, ne? So früh. Was motiviert dich? Pluspunkte oder einfach Gemeinschaft mit den Geschwistern zu haben und aus Dankbarkeit Jesu gegenüber? Ja, danke schön. Soweit erstmal.